my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 29. Mai. Heute aus Freiburg von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Sebastian und das sind die Themen der Sendung. Das autonome Zentrum KTS in Freiburg wird 20 Jahre alt. Zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge, Filmvorführungen und Aktionen sollen einen Einblick in die autonomen Ideen, das solidarische Miteinander und die Vorstellungen von einer gerechteren Gesellschaft geben, die in der KTS entwickelt und gelebt werden. Auf links unten heißt es: Während der autonomen Kulturwochen zum Jubiläum laden wir alle interessierten Menschen ein, mit uns Spaß zu haben, Freiräume zu erobern, Wissen und Erfahrungen zu teilen, unsere Visionen von einem freien und solidarischen Leben Wirklichkeit werden zu lassen und ausgiebig mit uns zu feiern. Wir haben mit einem Aktivisten aus der KTS gesprochen. Seit dem 18. April berichtet die Badische Zeitung über ein vermeintlich seit Jahresbeginn aufgekommenes Kriminalitätsproblem in Freiburg. Praktisch täglich erscheinen seither Artikel, die mehrere ungeklärte Diebstähle und Überfälle zwischen Altstadt und Stühlinger Kirchplatz, einer Gruppe, Zitat, unbekleideter minderjähriger Flüchtlinge und einem nicht näher definierten Umfeld zuschreiben. Der vermeintliche Anstieg der Vorkommnisse wird dabei immer wieder in Verbindung mit der gestiegenen Zahl von jungen Flüchtlingen in Freiburg gebracht. Gestern machten zahlreiche Menschen auf die rassistischen Zustände und die Hetze der BZ vor deren Gebäude in der Freiburger Innenstadt aufmerksam. Welche Zustände das sind und wie widerlich und gefährlich die Kampagne der Badischen Zeitung ist, hört ihr in dieser Sendung. Die Wägen des Freiburger Wagenkollektivs Sand im Getriebe wurden am 14. April nach einer langen Odyssee beschlagnahmt. Zahlreiche Menschen tragen nun weiter den Bedarf nach Wagenplätzen und ihre Wut auf die Straße. So auch am vergangenen Samstag. Einen Überblick über die Situation der Gruppe und Ausschnitte aus Redebeiträgen der Fahrradrallye vom Wochenende gibt es gegen Ende dieser Sendung. Viel Spaß in der nächsten halben Stunde.
Das autonome Zentrum KTS in Freiburg feiert diese Tage sein 20-jähriges Bestehen. Vom 28. Mai bis 8. Juni 2014 gibt es allerlei Veranstaltungen in den Räumen der KTS, aber auch im White Rabbit oder dem besetzten Haus in der Gartenstraße 19. Am Samstag, dem 7. Juni, gibt es dann die große Love or Hate Parade und noch ein großes Abschlusskonzert. Radio Dreieckland sprach mit Werner, einem aktiven KTSler und Mitveranstalter, über das Jubiläumsfestival und die Selbstverständlichkeit, über so einen langen Zeitraum ein autonomes Zentrum in Freiburg zu haben.
Ja, das ist natürlich nicht selbstverständlich, ganz klar nicht selbstverständlich. Das zeigt auch die Geschichte von solch einem Projekt. Das wurde natürlich und wird immer wieder umkämpft und hat auch jetzt nicht die Aussicht und vielleicht auch nicht das Ziel, unbedingt so weit sich anzufassen, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird. Andererseits natürlich gut auch für die Akzeptanz solcher Räume einzutreten. Und das tut die KTS jetzt mehr oder weniger erfolgreich seit schon 2 Jahrzehnten. Ich glaube, das ist schon irgendwo eher erstaunlich. Aber die Stadt Freiburg, ja, brüstet sich am Ende ja dann auch mit so einem alternativen Flair. Vielleicht, ja, wir sind natürlich legalisiert, das ist auch eine Befriedungsstrategie, die da verfolgt wird, und am Ende wird sich gern geschmückt mit linksalternativen, autonomen, in Anführungszeichen, Freiräumen. Und man muss da sagen, dass der Anspruch sich ja auch ständig wandelt und auch das immer von den Leuten abhängt, die gerade aktiv sind, die solche Projekte voranbringen oder nicht. Ja, viele Hochs und Tiefs, selbstverständlich ist das natürlich nicht.
Wie siehst du die Entwicklung der KTS? Ist es, also wenn du jetzt auch sagst, legalisiert und ein bisschen anders vom Status her, aber ja immer noch viel los, politisch, kulturell.
Also in der KTS ist auf jeden Fall ein Haufen los, auch jetzt gerade die kommenden 2 Wochen, da ist ja auf jeden Fall Programm en masse und es gibt immer wieder und einige Gruppen, die hier diverse Sachen machen, sei es politische Arbeit oder künstlerisch sich betätigen oder Leute, die hier Vorträge organisieren, Workshops und so weiter, halt was halt so ein soziales Zentrum, so ein Kulturzentrum an Alltagsprogramm hat. Da passiert schon einiges. Es hängt natürlich auch immer vom Kontext ab, was ist gerade Thema, was wird in der Stadt diskutiert, wo klinken sich dann Zusammenhänge, die in so einem Projekt arbeiten, sich mit so einem Projekt identifizieren, wo klinken die sich ein. Da gibt es dann Zeiten, da strahlt es mehr und mal weniger nach außen. Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt gerade natürlich den Kontext Wagenburgen. Es wird gerade wieder geräumt und beschlagnahmt. Wir unterstützen natürlich die Leute und das ist natürlich auch, spielt das eine Rolle in unserem Auftreten, und wir werden das natürlich jetzt auch stark thematisieren, und das ist auf jeden Fall ein größerer politischer Faktor. Wir haben ja jetzt wir haben auch Stress gehabt, immer wieder in der Vergangenheit, auch zuletzt im Anfang des Jahres gab es diese Videoüberwachung gegen unser Haus. Jetzt gerade sehr aktuell sind natürlich eben diese ganzen innerstädtischen Auseinandersetzungen um, wie entwickelt sich die Stadt, entwickelt die sich mit oder ohne uns oder gegen uns. Genau, ich denke, dass wir da auch zusammen mit den Werklern viele kreative Antworten finden werden.
Ja, heute beginnt das Jubiläumsprojekt von 20 Jahre Katz. Und zwar heute mit einer Filmvorführung und Zeitzeugengespräch.
Richtig, ja.
Zu den Besetzungen auch vor allem 70er, 80er Jahre.
80er Jahre, das ist halt ein bisschen jetzt der Anfang vom Jubiläum, so dass wir Veranstaltungen auch historisch versuchen, Rückblick zu machen, uns mit Leuten zu unterhalten, die auch das alte AZ damals im Grünen miterlebt haben, und jetzt halt dann auch mehr in die Gegenwart kommen dann im Laufe der Abende. Wir werden heute Abend halt eben, wie du sagtest, schon 70er, 80er Jahre mehr auf die große Zeit in Anführungszeichen der Hausbesetzerinnenbewegung, um ein bisschen halt den Hintergrund auch zu beleuchten. Und abends haben wir noch Leute eingeladen, die halt auch teilweise zu der Zeit dabei waren und wollen dann mit dem politischen Klima ein bisschen näher kommen, um auch, ja, die Idee von AZ ist natürlich immer eine politische und eine, irgendwo natürlich auch eine sehr verrückte Idee. Autonomie ist ja eigentlich, autonomes Zentrum, für mich ist das immer ein wahnsinniger Widerspruch. Da werden irgendwie Kämpfe geballt, die eigentlich für sich beanspruchen. Politik der ersten Person, sehr dezentral, sehr, sehr vielleicht von außen her chaotisch, nicht zwangsläufig sowas Geordnetes, und Zentralisierung und das Zusammenführen in einer politischen Plattform im AZ ist irgendwo sehr widersprüchlich. Klar, wird es wahrscheinlich viele, viele Thesen und Meinungen zu geben und bestimmt auch nicht nur Gutes. Das ist da auch immer so, dass solche Räume können auch zur Polarisierung beitragen. Das kann Gutes haben, das kann Schlechtes haben. Es wurden auch sehr, sehr viele verschiedene Wege eingeschlagen letztlich. Das ist ja was auch irgendwo die Vielfalt von so einer Bewegung ausmacht. Es zeigt sich ja irgendwo, dass der ganz konfrontative Kern es zumindest nicht gepackt hat, dann Kämpfe weiterzuführen in der Form über die Jahrzehnte. Andere kompromissbereitere Zusammenhänge vielleicht da weitergehen können jetzt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Anpassung, eine Legalisierung, wie ich vorhin schon sagte, in Bezug auf dieses Haus. Ist immer die Frage, wo können wir uns wann wie realistisch reiben, oder geht es uns gar nicht um diesen Realismus, sind wir so... Also grundsätzlich dagegen, dass, und das wird so ein bisschen der Anfang des Jubiläums sein, dass wir über Veranstaltungen zu den vergangenen drei Jahrzehnten mit Filmen und Vorträgen und Inputs uns ein bisschen dem Kontext nähern. Autonomes Zentrum, Geschichte des Autonomen Zentrums und natürlich Geschichte der autonomen Bewegung oder Hausbesetzerinnenbewegung und was da alles so an Vielfalt und auch vielleicht internen Konflikt und Streitereien gab und vielleicht noch gibt.
Ja, es soll ja ein sehr breites Programm geben, also Konzerte, verschiedene Vorträge, Vorführungen auch zu ganz unterschiedlichen Themen. Habt ihr euch irgendwie auch einen Schwerpunkt setzen wollen, oder geht es eher darum, dass es
also breit ist? So vor einem halben, dreiviertel Jahr wurde angefangen, so gab es den Aufruf, liebe Leute, die hier das Haus nutzt, wir feiern 20-Jähriges und lasst euch was einfallen, stellt eure Gruppen vor, so zumindest das so als Minimalding, oder organisiert Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und so weiter. Das sind jetzt 50 Veranstaltungen geworden, glaube ich. Viele, viele Konzerte, auch von Bands aus halb Europa, und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Sache. Es ist jetzt keine Festival ist auch keine kommerzielle Angelegenheit und es kann Dinge im klassischen Sinne, wo man jetzt auch vielleicht, man könnte ja auch ein Festival organisieren, wo man dann jetzt sagt, man macht ganz viele Konzerte und so, das ist der Schwerpunkt. Oder man macht einen Kongress und man macht jetzt nur viele Vorträge und Hauptsache viel Inhalt und Input und Inhalt wälzen. Beides total legitim, aber wir wollten das jetzt nicht so gegeneinander stellen, sondern auch entsprechend der Leute, die dieses Haus hier nutzen, sagen, hier ist Raum für all dies so und eigentlich sind diese ganzen Veranstaltungen dann in erster Linie von Gruppen und Leuten aus dem Haus dann initiiert worden. Genau. Und ja, so kam echt ein sehr vielfältiges Programm zustande auf jeden Fall. Jetzt wird es am Wochenende auf jeden Fall dann mehr Konzerte geben noch. Das Wochenende drauf, auch die zwei Samstage, denke ich, das wird halt so richtig fett mit irgendwie 6 Bands und große Party auf jeden Fall. Soll ja nicht zu kurz kommen. Haben aber auch gesagt, zum Beispiel die Freitage machen wir keine Partys hier im Haus, die beiden kommenden Freitage. Erstens sind auch woanders Veranstaltungen, aber vor allem wollen wir auch fürs Wochenende ein bisschen Luft haben, weil auch Vernetzung stattfinden soll, Treffen stattfinden sollen, Workshops stattfinden sollen. Jetzt auch nicht das ein Ungleichgewicht herstellen wollen, dass wir jetzt 12 Tage Party machen. Also es sind nur 10 Tage, wo wir jetzt dann Party machen und 2, wo man dann woanders hingehen muss, wenn man feiern möchte. Ja.
Also Radio Dreieckland wird ja auch live vor Ort sein und auch teilweise mitschneiden und senden. Gibt es für dich eine Veranstaltung, wo das Radio sozusagen bevorzugt das begleiten sollte?
Boah, es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr spannende Veranstaltungen. Ich hätte jetzt gesagt, es ist glaube ich sogar vorgesehen, über die Hamburger Squatting Days zu berichten auch. Es gibt mit Sicherheit auch die Aktion auf der Straße, die Fahrradrally, die Stadtführung im Radio gibt es ja auch eine Führung. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch gut als Teil unserer Bewegungsgeschichte. Da vom RDL kommt auch was. Auf dem Greta-Gelände findet auch eine Veranstaltung zum Beispiel zu Indie Media statt, wo ja auch hier in der Region eine Rolle spielt. Und sonst, es gibt Technik-Workshops. Ich denke, das wird wahrscheinlich zu klären sein mit den einzelnen Leuten, ne, ob die das auch überhaupt wollen und so. Mhm. Ich würde nicht sagen, es gibt die eine Veranstaltung. Mit Sicherheit ist der 7. Juni zum Vormerken gut, da auf der Lava Hit Parade, da gibt es bestimmt dann auch witzige O-Töne und hoffentlich einen Haufen Leute auf der Straße für unsere Wäcklerin-Freunde. Mhm. Genau, dass die Karren endlich wieder rausgerückt werden und ja, ich glaube, ihr macht das bestimmt richtig. Ihr werdet den richtigen Riecher haben, die richtig spannenden Sachen schon mitbekommen. Ja, Männlichkeit in autonomer Politik. Wir sitzen ja gerade schon wieder zwei Möcker. ja, das ist auf jeden Fall auch bestimmt ein spannender Workshop. Und es gibt einen Rap-Writing-Workshop von der Suki, die auch am kommenden Freitag, glaube ich, im Weißen Hasen dann auftritt abends. Da gibt es zum Beispiel eben eine Einführung in das selber Hip-Hop-Musikerin werden. Mhm. Sehr spannend. Genau, also auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr breite Vielfalt. Schauen wir mal, hängt natürlich auch an den Leuten, die kommen. Es gibt auch Platz genug für Leute, die noch spontan Workshops oder Vorträge anbieten wollen. Genau, es gibt natürlich noch die ganze ökologische Klimawandel und Hambacher Forst gibt es eine Infoveranstaltung. Also auch Berichte von einzelnen Kämpfen, ne? Ein bisschen was geht hier und da. Und dann halt eben, wie gesagt, nicht ein Schwerpunkt, aber es wird natürlich viel um Freiräume, linke Zentren, Wagenplätze geben, ganz klar. Es wird aber auch auf jeden Fall um Verhaltensmuster geben, um eine kritische Selbstreflexion in Bezug auf unsere Strukturen. Und es wird auch um Kämpfe gehen, wie eben beispielsweise die Klimawandel-Dinge. Das ist eben auch die Bandbreite, die in diesem AZ aktiv ist.
Und die KTS in Freiburg feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Mehr Infos rund um das Jubiläum finden sich unter kts-freiburg.org. Dort auch das Programm in deutscher, französischer und englischer Sprache. Die Badische Zeitung hetzt gegen junge Geflüchtete und konstruiert ein Kriminalitätsproblem. Und das quasi täglich. Welche Reflexe die kampagnenhafte Berichterstattung bedient, wurde schon in den Online-Kommentaren unter den ersten erschienenen Artikeln deutlich. Dort war von einer, Zitat, No-Go-Area die Rede, eine Bezeichnung, die später die extrem rechte Online-Plattform P-News aufgriff. Außerdem wurde die von BZ-Redakteur Joachim Röderer angedeutete Verbindung der gestiegenen Flüchtlingszahlen mit einer steigenden Kriminalität von mehreren KommentatorInnen übernommen und dabei pauschal auf Geflüchtete übertragen. Für noch mehr Empörung unter den VerfasserInnen der Online-Kommentare sorgte aber das angeblich herrschende grün-rote Gutmenschentum, das massenhaft und gezielt Kriminelle nach Deutschland holen würde. Gegen diese Situation, so ein Kommentator, könne mittlerweile nur noch ein Zusammenhalt unter Deutschen helfen. Die im ersten Artikel angelegte Richtung der Debatte wurde durch die weitere Berichterstattung der Badischen Zeitung noch deutlich verstärkt. Seit Mitte April wird praktisch jede Polizeimeldung in der Lokalpresse mit den jungen Flüchtlingen oder, wenn das ganz offensichtlich nicht möglich ist, mit deren nicht näher bezeichneten Umfeld verknüpft. Begleitet werden diese Kurzmeldungen von längeren Artikeln, die in äußerst suggestiver Manier angeblich bisher totgeschwiegene Probleme ansprechen. Erfahrene Ermittler damit zitieren, dass der Stühlinger Kirchplatz nunmehr nachts zu meiden sei. Fast so, als ob dort seit Anfang des Jahres Flüchtlinge den bisher sichersten Ort Freiburgs terrorisieren würden. Gleich für das ganze Stadtgebiet fragt die BZ suggestiv, wie sicher ist Freiburg noch? Wenngleich ein Anstieg von Raubüberfällen bei Betrachtung der Polizeistatistik nicht zu leugnen ist, müssen Umfang und Art der Berichterstattung doch verwundern. Schließlich ist die Zunahme am angeblichen Brennpunkt Stühlinger Kirchplatz eher marginal. Die Zahl der schweren und gefährlichen Körperverletzungen ist dort wie auch im gesamten Stadtgebiet dieses Jahr sogar gesunken. Noch gravierender ist die von der BZ stets geknüpfte Verbindung mit einer klar umrissenen Gruppe von Beschuldigten, deren Tatbeteiligung zum größten Teil nicht belegt ist, und die ständige Thematisierung von Herkunft und Nationalität. Beide Elemente stellen Verstöße gegen den Pressekodex dar, welcher der Unschuldsvermutung insbesondere im Umgang mit jugendlichen Verdächtigen einen hohen Rang einräumt und verlangt, dass die Herkunft mutmaßlicher TäterInnen nur zu nennen ist, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der Tat steht. Doch das kümmert die Redaktion der Badischen Zeitung offensichtlich wenig. In zahlreichen Artikeln wird kritischen Stimmen unterstellt, die Situation zu verharmlosen oder schönzureden. Ohne jede kritische Reflexion wird die Kritik an der Berichterstattung zurückgewiesen. So behauptete etwa BZ-Redakteur Karl Heidegger im Leitartikel vom 23. Mai, nicht das Benennen eines Problems macht Menschen radikal, sondern die Stigmatisierung derer, die es benennen. Dabei hat sich eindrücklich gezeigt, was die Konsequenzen der BZ-Kampagne sind. Unter Bezug auf die Artikel der letzten Wochen formierte sich eine von der BZ euphemistisch als Zivilpatrouille bezeichnete Bürgerwehr aus dem Türstehermilieu, die von der Badischen Zeitung zunächst begrüßt, letztlich aber durch die Intervention der Polizei verhindert wurde. Zudem kontrolliert die Polizei seit Beginn der Berichterstattung zunehmend Personen, die ihrer Auffassung nach in das Bild der Gruppe von Flüchtlingen passen könnten. Personen rein nach äußerlichen Merkmalen zu kontrollieren, widerspricht dem Diskriminierungsverbot und stellt eine rechtswidrige Ungleichbehandlung, auch Racial Profiling genannt, dar. Im Übrigen auch dann, wenn Polizeipräsident Rotzinger behauptet, derlei Praxis würde in Freiburg keine Rolle spielen. Das Benennen eines Problems, wie Karl Heidegger schreibt, bedeutet nicht, in kürzesten Abständen den immer gleichen Inhalt zu reproduzieren und ständig die Herkunft und den Aufenthaltsstatus der Tatverdächtigen in den Mittelpunkt zu stellen. Eine solche Berichterstattung bereitet vielmehr den Boden für rassistische Ressentiments. Sie macht Geflüchteten, die oft traumatisiert sind und sich Freiburg zumeist nicht einfach so ausgesucht haben, wie es die BZ im Interview mit Polizeipräsident Rotzinger unterstellt, das Leben nochmals schwerer. Verlesen wurde dieser Redebeitrag am Mittwoch bei einer Kundgebung gegen diese Berichterstattung und die sich äußernden rassistischen Ressentiments.
Kundgebung gegen rassistische Zustände und die Berichterstattung der Badischen Zeitung. Die fand jetzt gerade vor der Filiale der Badischen Zeitung in der Innenstadt statt. Jetzt stehe ich hier mit Uwe Mauch, verantwortlicher Lokalredakteur der Badischen Zeitung. Und
Thomas Hauser, Chefredakteur.
Thomas Hauser, Chefredakteur der Badischen Zeitung. Ja, was haben Sie zu dieser Kundgebung zu sagen? Was haben Sie dazu entgegen? Wie nehmen Sie diesen Aufruf wahr?
Zum einen finde ich, es waren sehr wenig Leute. Wir hätten mit mehr Zuspruch da gerechnet. Und zum anderen, glaube ich, trifft hier wieder der allgemeine Satz zu, dass der Überbringer der Nachricht für die Nachricht gescholten wird.
Wenn jetzt im Artikel trotzdem, der hier, glaube ich, auch aufgeführt ist, in dem Aufruf erstmal davon geredet wird, dass über die Täter noch wenig bekannt ist. Fakt ist nur, die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Freiburg steigt. Werden da nicht wirklich Verbindungen gezogen, ohne dass wirklich...
Wenn Sie mit Ihrer Frage recht hätten, dann würde das stimmen, ja. Aber die Ausgangslage stimmt nicht. weil halt sehr viel mehr bekannt ist, als sie vielleicht wahrnehmen wollen.
So war aber der Artikel erstmal in der Badischen Zeitung von Joachim Röderer veröffentlicht.
Also es gibt nicht den Artikel, sondern ich schätze mal, wir haben bestimmt jetzt mittlerweile 15 oder noch mehr Artikel gemacht zu dem Thema, um alles Mögliche, auch alle Aspekte auszuleuchten. Und die Hauptzielrichtung ist übrigens, darauf hinzuweisen, dass es in Freiburg da ein Problem gibt und dass die Stadtverwaltung speziell mit diesem Problem weder zur Kenntnis nehmen wollte, noch eine Lösung dafür hat. Und das ist nämlich meines Erachtens der Hauptpunkt, dass es die Sozialbetreuung dieser Flüchtlinge extrem zu wünschen übrig lässt. Da fehlt es an Schulplätzen, es fehlt an therapeutischer Behandlung, es fehlt an Perspektive. Und genau das zum Thema zu machen, finde ich, gehört zu einer Aufgabe von der Zeitung.
Hat die Badische Zeitung vorher irgendwann mal über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge berichtet,
Das haben wir schon öfters gemacht. Allerdings, das muss man sagen, vor allem unter dem finanziellen Aspekt in der kommunalpolitischen Debatte, da war das auch nicht als Problem erkannt. Das war ein Teil der Flüchtlingsbetreuung. Das Problem ist virulent seit ungefähr einem halben Jahr.
Aber Sie selber würden jetzt, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind ja doch jetzt besonders schutzbedürftige Menschen. Ich würde sagen, da sind ja die meisten jetzt sich einig. Sollte man da vielleicht doch nicht ein bisschen Vorsicht walten lassen in der Berichterstattung?
Also ich denke, das tun wir. Natürlich ist so, dass es auch nur eine Gruppe ist, dass natürlich nicht alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hierher kommen und Kriminalität, Straftaten machen. Das ist völlig klar und das ist auch in der Berichterstattung immer differenziert worden. Gleichzeitig ist natürlich so, dass letztendlich man bei allem Verständnis, das man haben muss für die Flüchtlinge und für ihre Schicksale und für ihre Sozialisation, dass es natürlich Situationen gibt, die trotzdem nicht gehen. Und genau das ist der Punkt, dass man da halt dann auch sagen muss, hier in dem Moment, wenn halt Leute angegriffen werden, wenn Leute verletzt werden, wenn Leute ausgeraubt werden, dann ist völlig egal, wie die Biografie hinten dran ist, das ist halt indiskutabel. Und dann muss man halt dann auch einen Weg finden, wie man die beiden Dinge auseinanderhält und sagt, wie schafft man das, die Kriminalität zu beenden und gleichzeitig den Flüchtlingen die entsprechende Betreuung angedeihen zu lassen, dass das aufhört.
Wird so in diesem Maße auch sonst über jede Kriminalität in Freiburg berichtet?
Dann, wenn die so ein Ausmaß annehmen, natürlich. Zum Beispiel, ich würde mal sagen, Steuerhinterziehung, Hells Angels, was gibt es denn noch, wo man so sagen kann, wo man ausführlich diskutiert oder berichtet?
Trotzdem auch nochmal die Frage, dieses Faktum und auch ein bisschen die Online-Kommentare unter Artikeln von der Badischen Zeitung, da gab es ja, würde ich sagen, klar rassistische Online-Kommentare unter der Berichterstattung.
Also rassistische Kommentare fliegen bei uns raus.
Und trotzdem auch die Berichterstattung wurde auch auf rechten Webseiten aufgegriffen. Merkt man da nicht, dass es vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht hätte walten lassen können?
Also ich habe keinen Artikel irgendwo auf einer rechten Webseite gesehen, weil ich rechte Webseiten eigentlich nicht angucke. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht.
Also das Problem dort ist natürlich immer auch, dass sie das nicht verhindern können heutzutage. Ja? Also es sind links wie rechts genügend Spinner unterwegs, die manchmal uns gut finden und manchmal uns schlecht finden und dann mit unseren Artikeln Schindluder treiben, was wir alles nicht gut finden. Aber man kann sich halt relativ schlecht dagegen wehren. Und insofern kann ich nur sagen, das ist nicht das Klientel, mit dem ich was zu tun haben will, aber ich kann auch nichts dagegen machen, wenn die da meinen, sie müssten da irgendwie das in ihrem Sinne instrumentalisieren. Leider nicht. Ich würde dagegen viele Dinge da gerne was machen, weil es ist im Netz zum Teil, werden die übelsten Nummern abgezogen. Ja.
Wir haben gerade über Nachrichten geredet. Der Umstand, dass die Kriminalität, auch die Körperverletzungskriminalität auf dem Stielinger Kirchplatz zurückgegangen ist, würde ich auch als Nachricht betrachten. Jetzt,
sagt Ihnen das eigentlich?
Das sagen die Polizeistatistiken. Diese Nachricht jetzt, würde ich sagen, wurde aber nicht so gefeatured in der Badischen Zeitung.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob die Nachricht so stimmt. Aber
in dem Thema bin ich in den Einzelheiten nicht so drin. Ich weiß aber nur, dass die Zunahme der Kriminalität vor allem im Bereich Diebstahl auf diese Flüchtlinge zurückzuführen ist.
Auf rdl.de finden sich übrigens zahlreiche Beiträge zum Thema, unter anderem Interviews mit dem Soziologieprofessor Albert Scher und dem Kriminologen Roland Hefendiel im Fokus No-Go-Area. Das Wagenkollektiv Sand im Getriebe ist seit 2,5 Jahren an Freiburgs Straßenkanten unterwegs. Im Juli 2013 hatten die WäglerInnen erstmals die Möglichkeit, länger gemeinsam auf einem Platz zu leben. Die Duldung auf dem Parkplatz der Pädagogischen Hochschule lief allerdings zum 31.03. aus. Für Sand im Getriebe hieß es dann wieder, zurück an die Straßenkante. Nach 2 Wochen Odyssee durch Freiburgs Stadtgebiet, während der an allen Standorten Polizei und Staatsschutz stets präsent waren, kam es am 14. April zur Beschlagnahmung der mobilen Wohnungen. Die Gruppe wurde von einem Großaufgebot von Polizei, dem Ordnungsamt und 3 altbekannten Freiburger Abschleppunternehmen überrascht und die 11 Wagen wurden mit allem Drum und Dran, ohne Vorwarnung und ohne Möglichkeit freiwillig wegzufahren, abgeschleppt. Nun stehen sie im Freiburger Industriegebiet Hochdorf, einem ziemlich schnieken städtischen Grundstück übrigens. Am vergangenen Samstag blockierten Dutzende Menschen aus Protest gegen die Beschlagnahmung der Wagen und die Kommerzialisierung der Stadt den Verkehr. Bei verschiedenen Stationen wurde einigen Prestigeobjekten wie dem Green City Hotel Sand vor die Haustür gekippt. Halt machte die kleine Demo auch vor dem Amt für öffentliche Ordnung, dem Wiehrebahnhof und der Polizeiakademie.
Ja, wir reagierten darauf dann mit lautstarken und kraftvollen Demos, kippen regelmäßig ordentlich Sand vors Rathaus, überreichten eine Online-Petition, veranstalteten Kundgebungen, Infostände und beharrten, wie auch in den letzten Monaten, auf einem Gespräch mit Vertreterinnen der Stadt, welches uns dann erstaunlicherweise sogar gewährt wurde. Das Gespräch entpuppte sich allerdings als bittere Enttäuschung.
Verstehen, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Denn die Gesprächspartner vom Liegenschaftsamt und vom Ordnungsamt verwiesen auf ihre gebundenen Hände und ihre Unzuständigkeit selbstverständlich. Von den Zuständigen aber wollte natürlich keiner mit uns reden. Ja, also ging es weiter mit über 300 Menschen, 10 Lastern, 4 Fahrrädern und Besuch aus anderen Städten durch Freiburgs Straßen und Innenstadt. Unser Wohnzimmer verlagern wir jetzt regelmäßig vor das Rathaus und mit einer Einkaufsrallye haben wir die Stadt etwas bunter und sandiger gemacht.
Am 13.05.2014 hat die Freiburger Realpolitik in Form des Gemeinderats mit großer Mehrheit einen interfraktionellen Antrag zum Thema Wagenleben in Freiburg zugestimmt. Seit Jahrzehnten liegt nun endlich ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats vor, der, Zitat, experimentelle Wohnformen grundsätzlich begrüßt. Es wurde mit einer großen Mehrheit verabschiedet, dass die Stadtverwaltung Flächen wohlwollend auf ihre Eignung zur Zwischennutzung als Wagenplatz zu prüfen hat. Dafür hat sie nun bis Ende Oktober Zeit. Die Stadtverwaltung, die selbst in der Gemeinderatssitzung an ihrer harten Linie gegen Wagenleben festgehalten hat, kann sich nun nicht mehr hinter angeblichen Beschlüssen aus den 90er Jahren verstecken. Auch der grüne Oberbürgermeister Salomon, der dem Beschluss eine Nein-Stimme gegeben hat und sich damit in die politische Linie der CDU einreihte, muss sich nun der Richtung des Gemeinderats und seiner Fraktion beugen.
Ja, außerdem forderte der Gemeinderat die Stadtverwaltung auf, unsere Wägen so schnell wie möglich wieder herauszugeben. Ob diese dem Appell nachkommt, ist jedoch unklar und liegt im Ermessen des Ordnungsamtes, welches mit Herrn Rubsamen an seiner Spitze einen aggressiven und repressiven Umgang gegen Wagenleben pflegt. Des Weiteren hat das Ordnungsamt verlauten lassen, dass die Herausgabe der Wagen erst erfolgt, wenn die öffentliche Ordnung nicht mehr durch Parken am Straßenrand gefährdet ist. Ja, und das bedeutet, dass wir entweder einen festen Platz brauchen oder uns in Luft auflösen müssen. Letzteres wird auf jeden Fall nicht geschehen.
Auf links unten schreibt das Wagenkollektiv: Wir werden weitermachen, bis wir unsere Wägen wieder haben und mit ihnen auf einem neuen Wagenplatz leben können. Frieden mit dem Ordnungswahn in Freiburg bedeutet das aber noch lange nicht. Das war erst der Anfang und wir freuen uns auf einen heißen Sommer in Freiburg. Am 7. Juni findet übrigens die Love or Hate Parade und vom 25. bis 27. Juni die Wagentage in Freiburg statt. Mehr Infos zu Sand im Getriebe findet ihr auf sandimgetriebe.noblogs.org. Und das war das Fokus Südwest am 29. Mai von Radio Dreieckland, auch zu hören am Freitag um 10.30 Uhr und am Samstag um 9.30 Uhr oder natürlich auf unserer Website www.rdl.de und im freien Radionetz.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Olli Play, Olli Play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.